flüsterte Karata. »Ich sammle sie von den Neuankömmlingen«, erläuterte Raoden. »Die übrigen Opfergaben interessieren mich nicht, nur die Körner. Wir können sie anpflanzen, Karata. So viele Menschen gibt es in Elantris nicht. Es wäre nicht schwer, sie alle zu ernähren. Wir haben ja nun wirklich genug Freizeit, um ein oder zwei Gärten zu bewirtschaften.« Karatas Augen waren vor Schreck weit aufgerissen. »Das hat bisher noch niemand versucht«, sagte sie verblüfft. »Das habe ich mir schon gedacht. Dazu benötigt man Voraussicht, und die Bewohner von Elantris konzentrieren sich zu sehr auf ihren unmittelbaren Hunger, um sich Gedanken über das Morgen zu machen. Ich habe vor, das zu ändern.« Karata ließ den Blick von dem kleinen Beutel zu Raudens Gesicht emporgleiten. »Erstaunlich«, murmelte sie. »Nun kommt aber«, sagte Raoden, der den Beutel wieder verstaute und anschließend das gestohlene Schwert unter seinen Lumpen verbarg. »Wir sind beinahe am Tor. Wie wollt ihr uns wieder hineinbringen? Seht mir einfach zu.« Auf dem Weg blieb Karata neben einem dunklen Haus stehen. »Was ist?« erkundigte Raoden sich. Karata deutete auf ein Fenster. Hinter der Scheibe lag ein Laib Brot. Auf einmal spürte Raoden seinen eigenen Hunger als stechenden Schmerz in den Eingeweiden. Er konnte ihr keine Vorwürfe machen. Selbst im Palast hatte er sich nach etwas umgesehen, was sie hätten mitgehen lassen können. »Wir können es nicht nehmen, Karata«, sagte Raoden. Karata seufzte. »Ich weiß, es ist nur, dass wir so nahe dran sind.« »Sämtliche Geschäfte sind geschlossen, alle Häuser abgesperrt«, sagte Raoden. »Wir werden niemals etwas finden.« Mit einem Nicken setzte Karata sich langsam wieder in Bewegung. Sie bogen um eine Ecke und näherten sich dem breiten Tor von Elantris. An einer Seite befand sich ein breites, niedriges Gebäude, aus dessen Fenstern Licht nach draußen strömte. Im Innern lümmelten sich etliche Wächter, deren braun-gelbe Uniformen der elantrischen Stadtwache im Lampenlicht hell leuchteten. Raoden trat an das Gebäude heran und klopfte an ein Fenster. »Entschuldigung«, sagte er höflich, »aber würdet ihr bitte die Freundlichkeit besitzen, das Tor zu öffnen?« Die Wächter, die beim Kartenspielen gewesen waren, stießen erschrocken die Stühle zurück und schrien und fluchten, als sie Raodens elantrische Gesichtszüge erblickten. »Macht schnell«, sagte Raoden lässig, »ich werde langsam müde.«
»Was treibt ihr hier draußen?« fragte einer der Männer,
allem Anschein nach ein Offizier, während seine Leute aus dem Gebäude strömten. Einige richteten ihre gefährlich aussehenden Speere auf Raodens Brust. »Wir versuchen, wieder hineinzugelangen«, antwortete Raoden ungeduldig. Einer der Wächter hob den Speer. »Ich an eurer Stelle würde das nicht tun«, sagte Raoden, »außer ihr möchtet erklären, wie es euch gelungen ist, einen Elantrier außerhalb des Tores umzubringen. Ihr sollt dafür sorgen, dass wir drinnen bleiben. Von daher wäre es ziemlich peinlich, wenn man herausfände, dass wir direkt vor euren Augen entkommen sind.« »Wie ist euch die Flucht gelungen?« fragte der Offizier. »Das erzähle ich euch später«, sagte Raoden. »Jetzt solltet ihr uns aber wahrscheinlich besser zurück in die Stadt stecken, bevor wir noch die gesamte Nachbarschaft wecken und eine Massenpanik auslösen. Ach ja, schließlich ist die Chaot überaus ansteckend.« Bei diesen Worten wichen die Wächter zurück. Elantris zu bewachen war eine Sache, einen sprechenden Leichnam vor sich zu haben eine völlig andere. Der Offizier befahl, das Tor zu öffnen, da er nicht wusste, was er sonst tun sollte. »Danke, mein Guter«, sagte Raoden mit einem Lächeln. »Ihr leistet fabelhafte Arbeit. Wir sollten uns ernsthaft überlegen, ob wir euch nicht eine Gehaltserhöhung angedeihen lassen.« Damit bot Raoden Karata den Arm und schlenderte zwischen den Torflügeln hindurch nach Elantris, als seien die Soldaten seine persönlichen Butler und keine Gefängniswärter. Karata konnte ein Kichern nicht unterdrücken, als sich das Tor hinter ihnen schloss. »Aus eurem Mund klang es, als wollten wir hier drin sein, als sei es ein Privileg. Und genau so sollten wir es empfinden. Wenn wir schon in Elantris eingesperrt sind, können wir ebenso gut so tun, als sei es der herrlichste Ort auf der ganzen Welt.« Karata lächelte. »In euch steckt ein gewisser trotziger Widerstandsgeist. Das gefällt mir. Adel bekommt man nicht nur vererbt, er ist ebenso eine Haltung. Wenn wir so tun, als sei es ein Segen, hier zu leben, dann vergessen wir vielleicht mit der Zeit, für wie erbärmlich wir uns halten. Nun, Karata, ich möchte, dass ihr ein paar Dinge für mich tut.« Sie zog eine Braue empor. »Sagt niemandem, wer ich bin. Ich möchte Loyalität in Elantris, die auf Respekt beruht, nicht auf meinem Titel.« »In Ordnung. Zweitens, erzählt niemandem von dem Fluchtweg in die Stadt mit Hilfe des Flusses.«
»Warum nicht?«
»Es ist zu gefährlich«, sagte Raoden. »Ich kenne meinen Vater. Wenn die Wächter zu viele Elantrier in der Stadt aufgabeln, wird er herkommen und uns vernichten. Elantris kann nur Fortschritte machen, wenn es nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist. Wir können es nicht riskieren, immer wieder in die Stadt zu schleichen, um uns mit Nahrungsmitteln zu versorgen.« Nachdem Karata ihm zugehört hatte, nickte sie zustimmend.
»In Ordnung.«
Dann hielt sie einen Moment nachdenklich inne. »Prinz Raoden, es gibt da etwas, was ich euch zeigen möchte.« Die Kinder waren glücklich. Die meisten schliefen zwar, doch ein paar waren wach und spielten lachend miteinander. Natürlich hatten sie alle keine Haare und wiesen die Symptome der Schaot auf, doch das schien ihnen nichts auszumachen.
»Hier stecken sie also alle«,
stellte Raoden fasziniert fest. Karata führte ihn weiter in den Raum, der sich tief im Innern des Palasts von Elantris befand. Einst hatte dieses Gebäude die Regierenden beherbergt, die von den elantrischen Ältesten gewählt worden waren. Jetzt verbarg sich darin ein Spielzimmer für Kleinkinder. Etliche Männer standen herum und passten auf die Kinder auf. Sie beäugten Raoden argwöhnisch. Karata wandte sich zu ihm um. »Bei meiner Ankunft in Elantris habe ich die Kinder in den Schatten zusammengekauert sitzen sehen, voller Angst vor allem, was vorüberging. Da musste ich an meine eigene kleine Opais denken. Etwas in meinem Herzen verheilte, als ich angefangen habe, mich ihrer anzunehmen. Ich habe sie um mich gesammelt, habe ihnen ein bisschen Liebe geschenkt, und seitdem hängen sie an mir. Sämtliche Männer und Frauen, die ihr hier seht, haben draußen ein Kind zurückgelassen.« Karata hielt inne und streichelte einem kleinen elantrischen Kind zärtlich über den Kopf. »Die Kinder einen uns und halten uns davon ab, uns von den Schmerzen übermannen zu lassen. Das Essen, das wir sammeln, ist für sie. Irgendwie werden wir ein bisschen besser mit dem Hunger fertig, wenn wir wissen, dass er zum Teil daher rührt, dass wir das, was wir hatten, den Kindern gegeben haben.«
»Ich hätte niemals gedacht«,
setzte Raoden leise an, während er zwei Mädchen zusah, die fröhlich miteinander spielten. »Dass sie glücklich sein könnten?« beendete Karata den Satz. Sie winkte Raoden, ihr zu folgen, und sie bewegten sich aus der Hörweite der Kinder.
»Wir begreifen es auch nicht, mein Prinz. Sie scheinen besser mit dem Hunger umgehen zu können als wir übrigen.
Es ist überraschend, wie unverwüstlich der kindliche Geist ist«, sagte Raoden.
»Sie scheinen sogar einen gewissen Grad an Schmerzen aushalten zu können«, fuhr Karata fort, »Prellungen, blaue Flecken und dergleichen. Letzten Endes brechen sie aber zusammen wie alle anderen auch. Eben noch ist ein Kind glücklich und verspielt, im nächsten Augenblick fällt es aber einmal zu oft hin oder bekommt eine Wunde zu viel ab und sein Geist macht nicht mehr mit.«